SWR 2 Leben.
Eine Villa hinter einem schmiedeeisernen Tor. Efeu umwuchert die Backsteinfassade. Hohe Bäume werfen ihre Schatten in den Garten. In der Einliegerwohnung im Souterrain lebt Sabine Weinmann. 60 Jahre alt, Rentnerin und HIV-positiv. Gerade gießt sie die Blumen auf der kleinen Terrasse vor ihrer Wohnung.
Erzähl mal, wie du zu dieser wunderschönen Wohnung gekommen bist.
Ja, das war eine ganz interessante Geschichte. Ich war schwerst krank und sollte eine 24-Stunden-Pflege bekommen und habe in einem Architektenbüro gearbeitet und hatte so eine ganz kleine, schöne Einzimmerwohnung in Kreuzberg und habe mich dann aber geweigert, da mit fremden Leuten als Pfleger in einem Zimmer meine letzten Tage zu verbringen und hatte aber gleichzeitig den Kontakt hier zu der Vermieterin, die hat in der Berliner Aids-Hilfe ehrenamtlich gearbeitet, in emotionaler Betreuung. Und irgendwie habe ich ihr gefallen und dann hat sie gesagt, naja, also bei mir wird die Einliegerwohnung frei, die Vorgängerin zieht aus und ich könnte doch ganz gerne auch dann einziehen.
Wie ging es dir denn damals? Also in welchem gesundheitlichen Zustand warst du zu dem Zeitpunkt?
Naja, also ich habe ein 12 cm langes Geschwür gehabt. Oder großes, es war ballgroß und das hat alles weggedrückt, also Darm weggedrückt, alles weggedrückt und ich bin dann so geschwächt gewesen, weil ich nichts mehr essen konnte.
Und das war HIV indiziert?
Ja, das waren atypische Mykobakterien, das bekommen zwar auch andere Menschen, habe ich festgestellt, aber es ist tatsächlich eigentlich eine AIDS acquired, also eine AIDS-Erkrankung, wenn das Immunsystem zu niedrig ist, dass man bestimmte, also die Mykobakterien, die wir alle haben, nicht mehr wegkriegt und die hatten sich manifestiert in den Lymphknoten. Und diese Lymphknoten sind dann miteinander verschmolzen.
Also bist du hier eigentlich zum Sterben hingezogen?
Genau. Da muss ich schon wieder lachen, das ist nicht witzig. Es war tatsächlich so. Aber das hört sich jetzt natürlich, nachdem ich alles überlebt habe, immer sehr hochdramatisch an. Du bist zum Sterben also hierher gezogen?
Ja, bin ich. Na, aber es war ja dramatisch.
Ja, war es ja auch, ich weiß. Mir wurde gesagt, dass ich sterbe. Ich habe es aber nicht geglaubt. Tatsächlich, mir ging es so schlecht. Und dann hat es mich sehr geärgert, dass ich einer Pflegerin erzählt hatte damals, ich war ja 40 Kilo und bin 1,75, also kannst du dir vorstellen, wie ich da aussah. Und habe ihr dann immer erzählt, ich nehme noch zu und ich mache noch einen Führerschein. Und dann hat die mich ganz mitleidig angeguckt und hat gesagt, ach Mensch, Sabine, das wirst du nicht mehr schaffen. Und dann habe ich mich so aufgeregt darüber, dachte ich, wie kommt die dazu, mir zu sagen, wann ich jetzt sterben werde und wann nicht, das bestimme ja ich noch mit. Irgendwie so.
Sabine Weinmann ist HIV-positiv seit 1983. Infiziert hat sie sich bei ihrem damaligen Ehemann. AIDS, die rätselhafte Krankheit, so titelt der Spiegel in dem Jahr. Die Forscher Luc Montagnier in Paris und Robert Gallo in den USA hatten gerade erst den Nachweis eines Retrovirus erbracht. 2 Jahre später, 1985, sollte es den Namen HIV bekommen. Wie es sich bekämpfen ließ, wusste keiner. Hysterie machte sich breit. Die Angst vor der Epidemie wurde geschürt von konservativen Politikern, die eine Meldepflicht forderten oder von Internierungslagern sprachen. Hinzu kam, dass zunächst viele davon ausgingen, es seien nur Randgruppen betroffen, Homosexuelle und Drogensüchtige. Lange Zeit wurde HIV mit einer promisken und zügellosen Lebensführung verbunden und Infizierte sofort in entsprechende Schubladen gesteckt.
Ja, es war Krieg und es war ein täglicher Kampf, tatsächlich. Und es war ein Lebenskampf, so würde ich es beschreiben.
Aber war es ein Krieg gegen die Krankheit oder ein Krieg gegen die Gesellschaft?
Beides. Das ist es ja. Auf der einen Seite musstest du dir Strategien zum Überleben überlegen. Zum anderen war es aber gleichzeitig diese Massenpanik und dann eben auch diese starke Diskriminierung und Stigmatisierung. Also man durfte sich ja gar nicht outen. Du wurdest ja behandelt wie die Pest irgendwie, ne? Und das waren also zwei Sachen. Und an zwei Fronten musstest du kämpfen. Und ich habe mich deswegen geoutet, weil ich also körperlich auch so schwer krank wurde und es mir zu anstrengend wurde. Immer zu sagen, ich habe Brustkrebs, ich habe Leberkrebs, ich habe Diabetes oder was mir alles eingefallen ist, um meine Kränkeleien vorher dann immer zu vertuschen, dass ich nicht HIV-positiv bin. Und irgendwann kam mir dann eine Erleuchtung, da war ich dann schon schwer an AIDS erkrankt und ich weiß noch, wir sind in dem Kiez, bin ich mit meiner Pflegerin spazieren gegangen und da waren wir in einem Laden in der Skalitzer Straße und dieser Verkäufer, der ist mir so auf den Geist gegangen, weil der so, weißt du, so, ich kann Ihnen was helfen, ja, und das sieht doch gut aus. Und der war eben also ziemlich nervig in seiner Haltung schon. Und der hörte mit, wie ich sagte, Mensch, du, mir geht's heute aber überhaupt nicht gut und ich muss mich jetzt erstmal hier hinsetzen oder irgend sowas, sagte ich. Und der kam gerade dann gleich auf uns zugeschossen, hat sich gleich eingemischt in dieses Gespräch und er wüsste, woher das kommt und ist ja jetzt auch die Hitze und es wäre dies und das und jenes. Und ich konnte es nicht mehr hören, ich war genervt, habe gesagt, nee, ich weiß, woher das kommt, ich bin HIV-positiv und bin an AIDS erkrankt. So. Und weißt du, das war gar kein geplantes Outing, sondern das war einfach meine Überforderung, dass ich das nicht mehr ertragen konnte und wollte. Es hat mich sehr befreit, muss ich echt sagen. Und danach war auch gut.
Das ist ein Magazin aus 1983. Ja. Hier, das ist das erste Artikel, was ich weiß, was spricht von 24 Fällen. Laut Bundesgesundheitsamt liege bis zum 8. Juni 83 genau gesicherte 24 Fälle in der gesamten Bundesrepublik und 4 in Berlin vor. Das heißt, das war wirklich in die Anfangszeit von dieser Krankheit. Was für mich unglaublich war, wenn ich das gelesen habe, ist, ich habe mich in 83 infiziert.
Ich bin mit John Beek im AIDS-Archiv der Humboldt-Universität. Ein europaweit einmaliges Modellprojekt. In der Forschungsstelle Archiv für Sexualwissenschaften soll eine Sammlung zur Kulturgeschichte von HIV und AIDS entstehen. John Beek hat dem Archiv seine private Sammlung überlassen. Tagebücher, Zeitschriften, Briefe, Programme von Konferenzen, an denen der Niederländer als AIDS-Aktivist teilgenommen hat und viele Fotos.
Das ist mein Foto, die habe ich machen lassen für meine Beerdigung. Siehst du, dass ich krank bin?
Nein.
Nein. Wahnsinn, ja? Wenn ich das sehe, dann sehe ich mich. Dann denke ich von, wow, was ein hübscher Mann ist das. Aber ich war so krank.
Auf dem Foto schaut ein blonder Mann lächelnd in die Kamera. Aufrecht, gerade. John Beek war Tänzer und Choreograf, Direktor der Hochschule für Tanz in Rotterdam.
Ach, das ist ein Text, den ich geschrieben habe für die Beerdigung von Jan. Jan war, ich glaube, Mitte 40 oder fast 50. Und wenn er sich zum ersten Mal getraut hatte, überhaupt Sex zu haben mit einem Mann, weil er war sehr orthodox, calvinistisch, von seinen Eltern klein gehalten und wohnte auch nur bei seinen Eltern und hat sich direkt infiziert und ein halbes Jahr später war er tot.
Kannst du dich noch erinnern, wie das war, als du das vorgetragen hast?
Ja, das war in die Laurenskirche in Rotterdam und an die eine Seite saßen die Freunde von dem HIV-Verein und an die andere Seite saßen die Familie und es war entsetzlich, entsetzlich. Ich weiß nicht, ob es bei seiner Beerdigung war, aber ich weiß, dass ich mit 2 Beerdigungen haben wir den Sarg begleitet mit Tagebüchern, mit privaten Dokumenten auf dem Sarg und haben dieselbe in das Feuer geschieben. Ja, sehr.
Also die Familie sollte das nicht lesen oder nicht?
Nee, die wollte nicht wissen, dass er an AIDS gestorben ist. Er hatte Lungenentzündung. Und da dürfte auch nicht von gesprochen werden. Mein Sohn? Nein, mein Sohn überhaupt nicht. Das war so schlimm.
Wie häufig hast du auf Beerdigungen gesprochen?
Ach, ich weiß es nicht. Weißt du, was natürlich ist, wenn ich das getan habe, dann konnte ich das professionell tun. Ich war ein Bühnenmensch, ich kannte das Fach, von wie bereitet man sich dafür vor, man tut das. Und dann erst nachher habe ich manchmal angefangen zu zittern. Weißt du, weil ich war natürlich selber auch, es ging auch über mich. Weißt du, weil ich wusste nicht, wie lange ich noch leben sollte. Und weißt du, da konnte ich nicht in so eine Lesung mitkommen. Das macht man nicht. Weißt du, und dann bist man so stark und dann hat man so eine Position. Aber ich war so schwach manchmal, weißt du, so, puh. Aber ich bin so stolz, dass ich das gemacht habe. Ich bin so stolz, weil das hat mich geheilt. Diese Kraft, die da manchmal war, die hat mich da durchgegangen, ja.
Warum hast du dich entschieden, die Sachen ins Archiv zu geben? Wünschst du dir, dass das möglichst viele sehen?
Ich will, dass es nicht vergessen wird. All diese jungen Leute und all diese Menschen mit so viel Kampf und so viel Kampf auch gegen die Diskrimination, die haben was gemacht, die haben was getan, die sind nicht umsonst gestorben. Und das ist die Becher, 8. September 1996, wo ich meine erste Pille genommen habe.
Ernsthaft?
Die habe ich noch zu Hause stehen, ja, 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 ja.
1996 änderte sich alles. Der New Yorker AIDS-Forscher David Ho hatte einen Pillencocktail aus antiretroviralen Medikamenten entwickelt, der das HIV-Virus stoppen konnte. Auf der AIDS-Konferenz in Vancouver wird die Revolution erstmals präsentiert. Zwar gab es vorher schon Medikamente gegen HIV, die aber den Ausbruch von AIDS nur verzögern konnten. Mit der antiretroviralen Kombinationstherapie, kurz ART, sank die Zahl der HIV-Viren im Blut unter die Nachweisgrenze. Eine Infektion war plötzlich kein Todesurteil mehr. Aber bis dahin waren allein in Deutschland 17.000 Menschen an AIDS gestorben.
Damit sind wir genau bei der Fragestellung des heutigen Abends. Wie bauen wir auf das, was es ja an einer sehr lebendigen und auch besonderen Trauerkultur in der HIV-AIDS-Community immer gegeben hat?
Eine Podiumsdiskussion in der Berliner AIDS-Hilfe im Mai 2019. In den vergangenen Jahren waren immer weniger zu den Trauermärschen für die an AIDS Verstorbenen gekommen. Also hat die AIDS-Hilfe die Traditionsveranstaltung in diesem Jahr kurzerhand abgesagt und stattdessen zu einer Diskussionsrunde eingeladen. Thema: Von der Trauer zum Gedenken. Im Publikum sitzen rund 30 Leute, meist Ältere.
Als erstes kommt jetzt zu mir Sabine Weinmann, Vorstandsmitglied der Berliner AIDS-Hilfe und ehemalige positiven Sprecherin der Berliner AIDS-Hilfe. Herzlich willkommen im eigenen Haus.
Neben Sabine Weinmann nimmt ein junger, schwuler Mann auf dem Podium Platz. Timo ist ebenfalls HIV-positiv, wie Sabine. Seine Sicht auf die Krankheit ist aber eine völlig andere.
Hat das Thema HIV für dich persönlich noch irgendwas mit dem Thema Tod zu tun?
Also eher auf die Art und Weise, dass meine Eltern mich daran erinnert haben, dass man an dieser Krankheit sterben kann. Aber ich selbst habe es nie mit dieser Konsequenz quasi erlebt. Ich kenne persönlich auch niemanden, der daran gestorben ist und kenne tatsächlich auch nicht mal jemanden, der jemanden kennt, der gestorben ist. Also, okay, gut, natürlich jetzt, also in meinem näheren Umfeld.
Das können wir heute Abend, glaube ich, ändern. Aber
ja, aber jetzt in meinem näheren Umfeld tatsächlich. Ja. Also daher sind mir diese Geschichten auch nicht so nahe gegangen.
Bei dir war es ganz anders, oder?
Ja, bei mir war es tatsächlich ganz anders. Erzähl ein bisschen.
Erzähl ein bisschen, ja.
Ich war nicht so viel auf Beerdigungen. Ich habe da viel mehr Sterbebegleitung tatsächlich vor Ort gemacht mit meiner eigenen Traumatisierung, die ich ja auch hatte.
Wenn du Sterbebegleitung gemacht hast, hast du ganz viele Menschen sterben sehen. Wahrscheinlich auch Menschen verloren, die dir sehr nahe waren.
Also nicht, dass ich die Leute lange kannte, sondern es war so, dass diese Erkrankung und auch die Stigmatisierung und die Diskriminierung, die ja sofort einherging mit der Diagnose, dass die ganz schnell die Nähe geschaffen hat. Man hat sich in den Krankenhäusern angefreundet, weil mehrere länger da geblieben sind. Und dann war es eben oft so, dass das, sage ich mal, das hört sich immer salopp an, aber rechts und links die Leute ja starben in den anderen Zimmern und sich auch ausgetauscht wurden. Und tatsächlich sind die dann verblieben sind, je nachdem, wie sie es konnten, dann auch haben sie ein Stück weit die Sterbebegleitung und auch Sterbegespräche erstmal mitgemacht.
Wie hast du damals getrauert?
Der Trauerzug ist für mich was ganz Elementares gewesen früher und sehr wohl auch eine ganz politische Angelegenheit für mich. Ich konnte da trauern, aber ich konnte auch der Welt zeigen, hier, es gibt uns, bei uns wird gestorben in einer Art und Weise und ihr stigmatisiert uns bis von vorne bis hinten. Also du merkst, da die Wut hat mich auch sehr weit dann vorangetrieben in meinem Aktivismus und auch mit der Trauer auch nochmal anders umzugehen.
Ein paar Tage später treffe ich Sabine Weinmann in einem Café. Sie hat sich hier mit Freundinnen verabredet.
Das ist meine Freundin Marion, die ich jetzt schon anderthalb Jahre kenne. Und das ist die Freundin Hildegard aus Lübeck, mit der ich ganz viel aktivistisch zusammen mache und die mich mal besuchen gekommen ist.
Die drei Damen reden über Autos und wie man sich eins leisten kann, wenn man mit nur wenig Geld auskommen muss. Sabine Weinmann leidet immer noch unter den Spätfolgen der AIDS-Erkrankung. Eine Leberzirrhose, mehrere Bandscheibenvorfälle, Nervenschäden. Arbeiten kann sie nicht und bekommt eine kleine Rente plus Grundsicherung. Nur 400 Euro im Monat hat sie zum Leben, zu wenig für ein Auto. Hildegard hat da so ihre Tricks.
Hildegard, du spinnst. Ich war letztens ja mit bei deinem Schrauber.
Bei meinem Schrauber, ja.
Ja, weißt du ja
das
noch,
ist
ne?
ja eine Besonderheit.
Und was machst du? Mhm. Dreimal hast du gefragt, ob du wieder einen Kuchen vorbeibringen kannst und den backen
das
kannst.
Ist das, also, ne? das ist das, was er als
Man
bezahlen
hat
will.
Methode.
Den Maulwurfkuchen, den mit der Banane. Okay. Und so.
Auch Hildegard ist HIV-positiv. Sie kommt häufig aus Lübeck und besucht Sabine Weinmann. Das Netzwerk von Menschen, die mit dem Virus leben, reicht über ganz Deutschland. Sie haben Ähnliches erlebt, teilen viele Erfahrungen. Das schweißt zusammen.
Wenn ich Freundinnen habe, die sind nicht positiv, da fällt es mir manchmal ganz schwer, wenn die sagen, oh, ich bin so erkältet, mir geht es so schlecht, ich bin so erkältet, denen geht es bestimmt schlecht. Aber wenn ich dann gerade mit meinen Sachen selbst beschäftigt bin, wo ich mich dann gerade mit rumschlage, und zwar tagtäglich, dann merke ich immer, oha, okay. Wo ich denke, Mensch, du steckst irgendwie so viel weg und hast es akzeptiert, weil es nicht änderbar ist. Ne? Und naja, damit geht's auch. Leb auch ganz gut irgendwie so.
Ja, Johnny, ja?
Hier ist Frauke.
Ja, Frauke, vierter Stock.
Okay, ich komme hoch.
Jo.
Ich bin noch einmal mit John Beek verabredet, bei ihm zu Hause. Eine kleine Wohnung, zwei Zimmer, offene Küche. Nur wenig zeugt davon, dass er als Direktor der Hochschule für Tanz in Rotterdam mal ziemlich gut verdient hat.
Du ein Kaffee und ich ein Tee. Ich trinke keinen Kaffee mehr.
Aus einem besonderen Grund nicht?
Nein, ich war vor 10 Jahren in einem Ashram, weil ich als Yogalehrer da mich ausgebildet habe. Und dann hat man zweimal pro Tag ayurvedisches Essen. Und es war ohne Kaffee und ohne Zwiebel und ohne Knoblauch. Und seitdem habe ich keinen Bedarf mehr dran. Und ich habe das dann auch nicht mehr genommen. Das Alkohol trinke ich auch nicht deshalb. Aber ich bin nicht immer nur brav.
Aber hast du ein anderes Verhältnis zu deiner Gesundheit?
Ich habe ein anderes Bewusstsein von meiner Gesundheit, seit ich natürlich so krank gewesen bin, das ist klar. Aber früher hatte ich überhaupt kein Problem mit meiner Gesundheit. Ich bin sehr gesund immer gewesen, sehr sportlich auch. Ich war Tänzer und deshalb meine Kondition war gut. Ich habe viel gesegelt, geklettert, Bergsteigen, Fahrradfahren. Und dann irgendwo wurde das klar, dass ich krank war. Und dann hat das sich gewandert. Ja, da musste ich wirklich auf mich aufpassen. Ja.
John Beek zeigt mir ein großes Tuch, das er nicht ins AIDS-Archiv gegeben hat. Es ist filigran bestickt, mit Blumen, Motiven aus der Seefahrt und seinen Initialen.
Ich habe damals angefangen, sehr fein Stickwerk zu machen und ich dachte, ich mache ein Leichentuch für mich. Das ist alles nicht fertig geworden, weil ich bin nicht gestorben. Aber ich glaube, dass diese Weise, damit umzugehen und auch aktiv zu sein nach außen mit dasjenige, was ich bin, weil damals war ich AIDS-Patient und das habe ich angenommen und das habe ich auch gelebt und das hat mir kein Kampf mehr gegeben. Ich habe meine Beerdigung vorbereitet und ich war völlig damit einverstanden. Und dann kam das schreckliche Nachricht, auf den Moment für mich schrecklich, dass es die neuen Medikamente gab.
Aber warum schrecklich?
Weil ich keine wusste, ob es hilft. Ob es für jede wirkte, wusste man nicht. Man kannte die Nebenwirkungen nicht. Und ich war die letzten paar Jahre so mit Ärzten und Krankenhäusern und immer wieder Kontrolle. Ich war so durch. Und dann habe ich mich letztendlich doch entschlossen, dass ich die Medikamente nehmen würde. Und 3 Wochen später, 28. September, war mein Geburtstag. Und kurz davor hatte ich schon Blutabnahme und dann war ich nicht mehr detektierbar. Das war unglaublich. Es war wirklich unglaublich. Und ich weiß noch genau, dass da auf meinem Geburtstag so ganz vorsichtig ein paar Leute angefangen sind mit lang soll ihr leben. Ich musste auch so lachen damals wie jetzt, weil das war noch ein bisschen fragwürdig oder so. Aber ja, ich sitze hier noch jetzt und werde fast 70 und das ist unglaublich. Ja.
Fühlt man sich, wenn man überlebt hat, auch schuldig?
Ich weiß nicht, wie das andere... Wir sprachen auch nicht so viel miteinander darüber. Weißt du, es war auch teilweise ein Tabu. Wir hatten so viel Verlust von Freunden und, weißt du, und dann selber. Das Überleben, das ist nichts Einfaches. Deshalb, wir waren nicht stolz darauf, dass wir überlebten. Weißt du, das war auch ein Kampf, damit umzugehen. Wie macht man das? Wenn ich das jetzt erzähle, kommt es wieder hoch. Ich habe meine Mühe gemacht, ich bin glücklich dabei. Ich musste mich überhaupt nicht schämen, was ich gemacht hatte. Aber da gab es Momente, wo man denkt, warum ich? Warum ich? Und dann die Frage, was mache ich damit? Was kommt dann jetzt?
John Beek hat sich damals einen Bauernhof gekauft, um sich dort zu erholen. Und nach 3 Jahren fühlte er sich so fit, dass er wieder arbeiten wollte. In seinen alten Beruf an der Hochschule für Tanz konnte er nicht zurück. Zu schwer waren die körperlichen Schäden durch die AIDS-Erkrankung. Also beantragte er eine Umschulung.
Und dann haben die gesagt, Herr Beek, genießen Sie doch deine Rente und mach sich nicht mehr schlau für Arbeit. Und das war fast noch schlimmer als die Nachricht, du bist HIV infiziert. Ich würde einfach aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Ich bekam Geld. Also, was ist Geld? Und puh, das war nicht einfach. Und dann habe ich auch nicht lange gezögert. Dann habe ich gesagt, okay, dann suche ich meinen eigenen Weg. Dann bin ich erst nach Südafrika gegangen, habe da in einem AIDS-Hospice gearbeitet. Und dann habe ich mich entschlossen, wieder zu studieren. Ich habe Religionswissenschaft studiert, weil da war so viel mit mir passiert. Und ich wollte wissen, wofür bildet man so ein Gerüst, wo man sich mit Glauben in etwas, was man nicht beweisen kann, sicherer fühlt. Ich wollte das wissen. Wie ist das mit mir? Weil ich hatte natürlich auch Fragen, warum ich und was ist mit mir passiert?
Und dann legt John Beek eine CD ein. Auch die hat er schon vor Jahren gebrannt. 1996, als er dachte, er würde sterben. Der Song sollte auf seiner Beerdigung laufen. Todo cambia. Von Mercedes Sosa.
Das handelt sich um den Text, dass alles im Leben sich ändert. Und dann die Frage dazu, warum darf ich mich nicht ändern? Und das hat damals sehr gepasst für mich. Ja, mach kein Ding draus, es ist ganz normal. Ich sterbe und das ist mein Leben, so wie es geht. Und das Leben ändert sich. Am Ende singt sie, aber was bleibt, das ist die Liebe, die ich spüre für diejenige, die mir wichtig sind, für diejenigen, wo ich mitgelebt habe. Und das war für mich auch wichtig.
Julio Neuhausen, exiliado chileno en Suecia. Cambia lo superficial, cambia lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años. Cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. el más fino brillante, de mano en mano su brillo, cambia el nido el pajarillo, cambia el sentir un amante, cambia el rumbo el caminante, y aunque esto le cause daño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia todo, cambia, cambia todo, cambia. Cambia el sol en su guerrera cuando la noche subsiste. Cambia la planta y se viste de verde en la primavera. Cambia el pelaje la fiera, cambia el cabello el anciano, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente, y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo.